9. August 1893. »Ich werde ihn umbringen«, sagte Arthur Conan Doyle. So hoch oben in den Schweizer Alpen kitzelte die Luft in seinem buschigen Schnauzbart. Seine Haare wurden erst seit kurzem grau, ein Vorgang, den Arthur begrüßte. Denn obwohl erst 33 Jahre alt, war er bereits ein berühmter Schriftsteller. Und für einen Literaten war das sichtbare Weisewerden standesgemäß, fand er zumindest. Arthurs Begleiter erreichten den Felsvorsprung, auf dem er bereits stand. Höher konnte man am Reichenbachfall nicht steigen. Silas Hocking war ein Mann der Kirche und ein namhafter Londoner Romanschriftsteller. Sein Bekannter Edward Benson war eine schweigsamere Natur. »Er hängt an mir wie eine Klette«, fuhr Arthur fort, »und ich habe vor, ihm den Garaus zu machen.« Ein paar Meter unter ihnen schmolzen Schneekissen und verwandelten sich in einen reißenden Strom, der sich rauschend in das schäumende Becken unten ergoss. »Wenn ich das nicht mache«, sagte Arthur, »treibt er mich in den Tod.« »Finden Sie nicht, dass Sie recht harsch mit ihm umspringen?«, fragte Hocking. »Immerhin haben Sie Ihren ganzen Ruhm ihm zu verdanken und Ihr Geld.« »Na, wissen Sie, ich bekomme Briefe wie »Meine geliebte Katze ist mir entlaufen, können Sie sie finden?« oder »Meiner Mutter ist die Handtasche gestohlen worden, können Sie den Schuldigen überführen?« »Allerdings sind diese Briefe nicht an mich adressiert, sondern an ihn. Sie halten ihn für echt.« »Ja eben, Ihre armen Leser«, sagte Hocking. »Haben Sie denn überhaupt an Sie gedacht? Die Menschen halten offenbar große Stücke auf diesen Burschen.« »Größere als auf mich. Meine eigene Mutter hat mir einen Brief geschrieben, in dem sie mich bat, ein Buch für ihre Nachbarin Beatty mit dem Namen Sherlock Holmes zu signieren.« Arthur gab sich Mühe, seinen Wutausbruch im Zaum zu halten. »Meine deutlich bedeutenderen Werke dagegen werden mit Missachtung gestraft«, fuhr er fort. »Micah Clark, The White Company, ignoriert! Er raubt mir meine Zeit. Es wäre reine Qual, wenn ich mir nur noch eine dieser schauderhaften Geschichten aus den Fingern saugen muss. Immerzu diese von innen abgeschlossenen Schlafzimmertüren, diese kaum zu entziffernde letzte Nachricht des Toten und dann erzählerisch das Pferd immer schön von hinten aufgezäumt, damit niemand so schnell auf die eigentlich so naheliegende Lösung kommt.« Arthur ließ seinen hängenden Kopf die deutliche Sprache des Überdrusses sprechen. »Ich hasse ihn. Meiner eigenen geistigen Gesundheit zuliebe werde ich mich darum kümmern, dass er bald tot ist.« »Wie wollen Sie das denn anstellen?«, fragte Hocking. »Wie fädelt man es ein, den großen Sherlock Holmes zu ermorden? Schlitzt man ihm die Kehle auf? Hängt man ihn an den Galgen?« »Ihn erhängen. Allein die Worte schon sind Balsam für meine Seele. Aber nein, es muss etwas Spektakuläreres sein. Schließlich ist er ein Held. Ich werde ihm einen letzten Fall kredenzen und einen wahrhaften Bösewicht dazu, ein Kampf auf Leben und Tod, ausgetragen von zwei Gentlemen, und er opfert sich für die größere Sache, aber beide kommen um, irgendwas in diese Richtung.« »Falls Sie bei den Begräbniskosten sparen wollen«, meinte Hocking lachend, »könnten Sie ihn auch über eine Klippe werfen.« Arthur schaute hinab in das klaffende Maul der Schlucht. Man hörte das Donnern der herabstürzenden Wassermassen und das gewaltige Krachen, mit dem sie in den felsgespickten Fluss mündeten. Er stellte sich vor, wie er selbst dort unten auf den Felsbrocken starb. Als ein Mann der Medizin war er mehr als vertraut mit der Zerbrechlichkeit des menschlichen Körpers. Auf dem gesamten Weg nach unten würde sein Körper immer wieder gegen den Felsen prallen, in Stücke gerissen auf der Erdkruste liegend. In seiner Vorstellung verschwand sein eigener Körper plötzlich, an dessen Stelle trat eine schlankere Gestalt, größer. Ein mageres, unterernährtes Fähnchen von einem Mann mit langem Mantel und Deerstalker-Mütze. Sein kantig geschnittenes Gesicht von einem stahlharten, felsigen Dorn ein für allemal unkenntlich gemacht. 5. Januar 2010. Die 5-Penny-Münze fiel schwer in Harolds Hand. Er schloss die Finger um das angelaufene Silber. Im Saal brach Applaus los. »Bravo! Willkommen im Club!« Mit der linken hielt Harold seine neue Urkunde umklammert. Die Münze war nur unzureichend auf der linken unteren Ecke festgeklebt worden und hatte sich gelöst, als Harold allzu begeistert nach dem Papier gegriffen hatte. Er sah auf das winzige Silberstück hinunter. Es war ein Schilling aus dem viktorianischen Zeitalter. Für Harold war er heute ein Vermögen wert. Die Münze bedeutete, dass er angekommen war, dass er dazugehörte. »Willkommen, Harold«, sagte eine Stimme hinter ihm. Jemand tätschelte die Deerstalker-Jagdmütze auf seinem Kopf. »Willkommen bei den Baker Street Irregulars!« Als Harold diese Worte hörte, die zu hören er sich so lange gewünscht hatte, klangen sie seltsam und fremdartig. Diese 200 Leute applaudierten ihm, Harold. Harold White, 29 Jahre alt, Bauchansatz, buschige Augenbrauen, Hornhautverkrümmung. Die Baker Street Irregulars waren die weltweit führende der Vereinigungen, die sich den Sherlock-Holmes-Studien verschrieben hatten, und Harold war ihr jüngstes Mitglied. 2 Jahre zuvor hatte er seinen ersten Artikel im Baker Street Journal veröffentlicht, der Schriftenreihe der Irregulars. Zur Datierung von Blutflecken. Sherlock Holmes und die Begründung der modernen Forensik, so hatte Harold den Text übertitelt. Hiernach hatte er noch 2 weitere Artikel in kleineren sherlockianischen Zeitschriften veröffentlicht. Heute war er zum ersten Mal beim jährlichen Dinner der Irregulars, zu dem man nur mit Einladung kam. Allein das war schon eine gewaltige Ehre, aber dann auch noch gleich die Mitgliedschaft angeboten zu bekommen, in seinem jugendlichen Alter. Harold erlebte gerade den stolzesten Moment seines Lebens. Er rückte seine karierte Deerstalker-Mütze zurecht. Sie war mit weitem Abstand seine wertvollste Habe. Er besaß sie, seitdem er als 14-Jähriger zum Sherlock Holmes-Aficionado geworden war. Später hatte Harold diese Mütze sogar bei seiner Abschlussfeier an der Universität Princeton getragen. Als aus dem nervösen Teenager der Harold geworden war, der sich durch seine Jahre als 20-something schleppte, leistete ihm die Mütze bei Cocktailpartys und den immer häufiger vorkommenden Hochzeiten im Freundeskreis gute Dienste. Er trug sie auch, als er seine erste Stelle als Assistent eines New Yorker Verlegers antrat, und er trug sie, als er sich von Amanda trennte, mit der er seine bisher längste Beziehung gehabt hatte. Das Dinner der Irregulars, abgehalten im Algonquin Hotel auf der 44. Straße, fiel wie jedes Jahr mitten hinein in die Woche der Sherlockianer. Sämtliche Gesellschaften und Vereine, die sich weltweit der Feier von Sherlock Holmes verschrieben hatten, kamen für 4 Tage in New York zusammen, üblicherweise rund um den 6. Januar, Holmes Geburtstag. Es gab Vorträge, Signierstunden, Auktionen viktorianischer Antiquitäten und Erstausgaben, der Himmel für einen Sherlock-Holmes-Jünger. Von den Hunderten der hier vertretenen Vereine waren die Baker Street Irregulars auf jeden Fall der älteste und exklusivste. Sie zeichneten auch verantwortlich dafür, den 6. Januar als Holmes Geburtstag deduziert zu haben. Dieses Datum nämlich hatte Sir Arthur Conan Doyle im Kanon, also den 4 Romanen und 56 kurzen Erzählungen, kein einziges Mal genannt. Der Applaus verebbte, Stühle wurden von den Esstischen weggeschoben, man war dabei, sich zu verabschieden. Plötzlich kam Harold sich wie ein Idiot vor, so mit seinem Schilling in der Hand. Von diesem Moment hatte er geträumt, seitdem er wusste, dass es die Irregulars gab, und jetzt war er vorüber. Er fragte sich, was er wohl tun müsste, um dieses Gefühl wiederzuerleben. Harold lebte in Los Angeles und arbeitete als freischaffender Literaturwissenschaftler. Die meisten Aufträge bekam er von Filmstudios, deren Rechtsabteilungen ihn anheuerten, sobald sie eine Klage wegen Urheberrechtsverletzung abweisen mussten. Wenn ein wütender Romanschriftsteller die Produzenten eines Action-Blockbusters verklagte, weil sie seiner Ansicht nach die Idee seines vor 20 Jahren erschienenen Polit-Thrillers geklaut hatten, war es Harolds Job, eine kurze Erörterung zu verfassen, in der stand, dass tatsächlich beide künstlerischen Werke ihre zentralen Handlungselemente einem wenig bekannten Theaterstück von Ben Jonson, einer der schwierigen Kurzgeschichten von Dostojewski oder irgendeinem anderen gemeinfreien Werk entlehnt hatten. Harolds Hauptqualifikation für seine Tätigkeit war, dass er schlicht mehr Bücher, mehr Romane gelesen hatte als jeder andere. Dass er das trotz seines jungen Alters geschafft hatte, verdankte er seiner ausgeprägten Schnelllesefähigkeit. Während er sich als Kind mühsam durch jeden Sherlock-Holmes-Fall gelesen hatte, war sein Wunsch, vielmehr sein animalisches Bedürfnis zu wissen, was als nächstes passierte, für ihn zum Problem geworden. Eine Geschichte durchzulesen dauerte länger, als er aushalten konnte, also brachte er sich mit Hilfe eines Selbsthilfebuchs das Schnelllesen bei. Seine Mitschüler zogen ihn wegen dieser Fähigkeit auf. Für sie war es undenkbar, dass jemand einen 400-Seiten-Roman in 2 Stunden lesen und trotzdem eine bedeutende Menge an Informationen abgespeichert haben konnte. Was Harold konnte. Er konnte sich mehr und schneller Dinge merken als alle anderen an seiner Grundschule in Chicago, auf dem College in Princeton und in seinem bisherigen Erwachsenenleben. »Harold«, ertönte eine Stimme hinter ihm. Als er sich umdrehte, blickte er ins Gesicht von Jeffrey Engels. Jeffrey, ein Kalifornier mit einem quasi ins Gesicht gemeißelten Lächeln, war mit Sicherheit der beliebteste und angesehenste Sherlockianer im Saal. »Die Affäre hat eine ernste Wendung genommen«, sagte Jeffrey. »Eine Wendung wohin?« »Zum Mord«,